Gönnt man sich heute im Ammerlingbeisel geschmorte Bio-Rinderbacken in Rotwein-Rosmarinsauce und als Dessert ein Himbeer-Tiramisu, so ist man zumindest kulinarisch weit von den historischen Ursprüngen des Gebäudes in der heutigen Stiftgasse Nummer 8 entfernt. Das nach einem der wichtigsten Maler des 19. Jahrhunderts benannte Haus stand bis in den 1950er Jahren in einem der schlimmsten Stadtteilen von Wien. Rattenverseucht, hygienetechnisch unterentwickelt und Heimat der schlimmsten Formen von Sexarbeit, war dieser Stadtteil einer jener Orte, die man ohne triftigen Grund so weit wie möglich mied. Gerade aber am Spittelberg entwickelte sich die erste Hausbesetzerinnen-Szene in Wien. Hier wurde im Kampf gegen private und gemeindeeigene Immobilienspekulation der Versuch gesetzt, autonome Lebensentwürfe und politische Alternativen zu tradierten Vorstellungen von Wohnen, Arbeiten und kulturellem Miteinander zu entwickeln. Die Geschichte dieser sozialen Bewegung in Wien bildet das heutige Thema der
Geschichtskreislerei. Hallo zu einer neuen Folge der Wiener Geschichtskreislerei. Es begrüßen euch Andreas und
Walter.
Ja, lieber Walter, du hast ja heute einen ganz spannenden Ort mitgebracht und uns vorgestellt. Warum hast du diesen Ort ausgewählt und worum geht's heute?
Ja, es geht primär um die Hausbesetzerinnen-Szene der 70er und 80er Jahre und als ein Beispiel das Ammerlinghaus. Und für mich war das Ammerlinghaus eigentlich in den 70er bzw. 80er Jahren ein wichtiger Ort, weil man darf nicht vergessen, Wien war ja wirklich ein sehr grauer Ort und für Jugendliche sehr abweisend. Und neben so paar Lokalitäten gab es eigentlich nur grindige Wirtshäuser. Und da war natürlich das Ammerlinghaus neben dem WUK einer der Möglichkeiten, sich einmal als frei zu bewegen und Gleichgesinnte zu finden.
Wenn wir schon von Gleichgesinnten sprechen, dann kommen wir gleich auf unseren lieben Studiogast, Robert Foltin. Ich würde ihn als Autor und Aktivisten vorstellen. Wir nennen ihn gerne freundschaftlich Fuzzi. Und ich glaube, Fuzzi, am besten, du stellst dich selber vor, weil du hast da einiges zu sagen.
Ich habe ein bisschen ein Problem mit dem Begriff Aktivist. Es ist immer so ein Hilfsbegriff, weil es halt nicht mehr Organisationen oder so gibt. Und außerdem, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin seit Jahrzehnten irgendwie politisch aktiv. Aber früher habe ich immer gesagt, mehr oder weniger. Und in letzter Zeit eben nicht mehr so viel. Ich merke, dass ich die politischen Ereignisse gar nicht mehr so mitkriege. Vielleicht bin ich auch falsch in den Medien. Eingeladen bin ich einerseits wegen der Beteiligung an den Besetzungen der 70er und 80er Jahre. Andererseits, weil ich sozusagen, manche sagen, ich bin der Bewegungschronist, ein bisschen angeberisch, weil ich Bücher über soziale Bewegungen in Österreich geschrieben habe. Das erste eben, Und wir bewegen uns doch, ist 2003 erschienen. Es behandelt die Phase 1968 bis 2001 und dann eine Fortsetzung davon. Und es ist halt so eine Mischung, ich habe schon geschaut, dass es faktisch genau ist und faktisch richtig, aber natürlich durch die Auswahl der Fakten beziehe ich Position. Und meine Position war dann auch immer, aus dem Blick der sozialen Bewegungen auch die herrschende Gesellschaft anzuschauen. Also jetzt nicht eine Methode von außen drüber gehen, sondern wie ich dabei bin. Wobei ich aber auch wieder das Problem gehabt habe, dass sie natürlich soziale Bewegungen verändern. Die heutigen Diskussionen sind zum großen Teil andere als in die 80er Jahre. Und so stimmt das für die ganzen Bewegungen.
Von daher hast du dann auch die Fortsetzung Wir bewegen uns noch im Mandelbaum Verlag geschrieben, beziehungsweise dein neuestes Buch ist ja über die Linke in Österreich, eine Einführung quasi, sagst du dazu.
Sagt der Verlag dazu,
der Mandelbaum Verlag. Jetzt hätte ich gesagt, eine besondere Leistung von dir ist nicht nur der Blick aus der Sicht der sozialen Bewegungen auf die herrschende Gesellschaft, sondern eben auch die Integration der Hausbesetzungen und der HausbesetzerInnen-Szene in eine Geschichte der sozialen Bewegungen. Ich fange vielleicht mal so an. Hausbesetzung in Wien, gab es das wirklich? Und warum gab es Hausbesetzung in der heute lebenswertesten Stadt der Welt? Oder wie hat das eine mit dem anderen zu tun?
Da hat sich auch ein bisschen was verschoben. 60er und 70er Jahre oder bis zu den 60er Jahren hat sich das Leben auf der Straße völlig geändert. Während nur in die 50er Jahre sie zumindest die männlichen Jugendlichen auf der Straße getroffen haben, die Eckensteher, so ist es vollkommen verschwunden. Auch schon, was man auch an die, wie gebaut worden ist. Es ist gebaut worden, Wohnen, Arbeiten, Freizeit getrennt und Wege dazwischen. Es ist Zwischenräume, in denen man sich aufhält, hat es überhaupt nicht gegeben. Das ist in gewissen Sinne eine Krise gekommen, weil irgendwann haben die Leute halt genug gehabt, also vor allem die Jugendlichen. Und darum hat in die 70er Jahre der Kampf um Jugendzentren begonnen.
Also du beschreibst quasi irgendwie auch in deinem Artikel das Rebellion gegen die Institution der Disziplinargesellschaft und das Fordismus war. Du beschreibst ja, dass die Menschen quasi von den Institutionen, vom Kindergarten in die Institution Schule, in die Institution Fabrik kommen, wenn sie nach Hause gehen, in die Institution Familie kommen. Und meinst quasi, dass es dann eine Sehnsucht danach gegeben hat, etwas abseits dieser sehr strengen und hierarchischen Institutionen aufzubauen?
Ich sage nur, es ist ein Teil davon. Es ist das ganze kapitalistische System. Und ich habe jetzt als Beispiel auf das bezogen, was in der herrschenden Gesellschaft eben der Raum ist, das sich aufhalten. Das ist nicht allein die Disziplinargesellschaft. Also gegen die Disziplinargesellschaft ist stärker so wirklich anderes Verhalten. Also Kiffen oder Subkulturen. Also ich schreibe das aus, erstes vom Rock'n'Roll. So.
Ist das auch ein österreichisches Spezifik? Weil zum Beispiel ein Freund von mir, ein ganz lieber aus Südeuropa, der sagt immer, in Wien, da durchquerst du den öffentlichen Raum nur, um von A nach B zu kommen. Während zum Beispiel dort, wo er herkommt und in anderen Gegenden, ja du den öffentlichen Raum einfach auch in Beschlag nimmst und da drinnen lebst und Freizeit verbringst und Menschen triffst etc. Und er sagt, er leidet sehr darunter, dass das in Wien einfach gar nicht so ist.
Wobei ich behaupte, es ist schon besser geworden. Aber es ist im gewissen Sinn so. Also jetzt auch die Orte, wo man sich jetzt trifft, sind kommerzialisiert. Aber es war ja auch so, also das, wo jetzt die vielen Touristinnen sind oder jetzt die Plätze, auf die man in die Wirtshäuser oder in die Szene Beisel halb auf der Straße ist, das hat es früher überhaupt nicht gegeben. Sondern das haben wir eigentlich, war eine andere Bewegung, nicht jetzt die, von der wir dann weiterreden werden, weil es haben eigentlich die Migrantinnen als erstes angefangen, sie SS-Laufen Gehsteig zu stören oder sie dort aufzuhalten. Das haben die Österreicherinnen zuerst nicht gemacht oder wenig gemacht oder am Rand. Oder es war teilweise schon ein bisschen eine Rebellion oder Aufsässigkeit, wenn ein WG das gemacht hat.
Ja, da würde ich sagen, da haben wir den Österreicherinnen ein bisschen Entwicklungshilfe gegeben. Kommen wir zu den Besetzungen. Also ich glaube, dass viel Hörerinnen gar nicht bewusst ist, wie viel in Wien eigentlich besetzt worden ist und besetzt wird. Aber wie hat das eigentlich alles angefangen?
Eben, komme ich wieder zurück zur Situation, dass im ersten Kampf um Jugendzentren war und die eigentlich erste Besetzung war ja ein Jugendzentrum oder Versuch für ein Jugendzentrum in Simmering. Nur für 10 Tage im Februar 1975, wo die Jugendlichen dann ausgekaut worden sind. Die zweite Besetzung war eben dann das Ammerlinghaus. Insofern ist es eigentlich eine der wichtigsten, ältesten Besetzungen, die es gibt. Es war als erstes so, wie oft in dieser Phase, dass es Architektinnen waren, Künstlerinnen, die gesagt haben, es darf nicht das Spittelberg abgerissen werden. Obwohl ich nachgelesen habe, die Gemeinde Wien hat vorher schon entschieden, dass das Spittelberg nicht platt macht. Also weil es war die ursprüngliche Planung, dass da einfach alles abreißen und neu bauen. Aber da ist eben das Ammerlinghaus als Idee für ein Stadtteilzentrum, die Bewegung damals hat sich ja verstanden, es wird immer mehr und wir brauchen dann auf längerfristig überall ein Stadtteilzentrum. Das steht leer. Die Gemeinde Wien erlaubt ein Fest, ein Vier-Tage-Fest. Und dann ist über den Sommer das Amelinghaus besetzt worden.
Das war 1975?
Ist im Sommer 1975.
Genau, weil ja in Österreich quasi die 60er Jahre, irgendwie Mitte der 70er Jahre begonnen haben. Kann man das
ja,
so sagen?
Ja, also es gibt Leute, die behaupten, die Besetzung der Arena 1976 war das Nachholen der 1968. Es stimmt nur begrenzt, weil wenn man sich in Deutschland schaut, haben die Hausbesetzungen auch erst 1970 angefangen. Aber es hat damals Institutsbesetzungen oder zu politische Fragen.
Aber diese Hausbesetzung war ein bisschen getrieben aus der Kultur der 60er Jahre heraus.
Genau, genau. Mhm.
Und dann im Amelinghaus selber, also Walter, ich meine, du bist ja auch ein Zeitzeuge.
Ja, also ein sehr junger Zeitzeuge. Ich bin ja mit 15, 16 gemeinsam mit meiner großen Schwester, die mich dort ein bisschen eingeführt hat. Die war in der Burggartenbewegung unterwegs und die haben sich dort auch herumgetummelt. Für mich war es aber schon etwas sperrig auch dort. Also die Kultur war nicht eine, die an so einen jungen Proletarier aus den Vorstädten gleich willkommen geheißen hat. Also es gab eigentlich andere Orte für engagierte Jugendliche, die freundlicher waren. Ob das jetzt in die Pfarrjugend in der Pfarrgasse war oder die KJÖ der Brigittenau oder die Kommune in dieses SJ-Lokal, da war man eigentlich fast besser aufgehoben, man wurde freundlicher empfangen. Das Amelinghaus war immer, wie du es eben gesagt hast, schon ein bisschen so kreativ, leicht bürgerlich, grünbürgerlich, Architektinnen und Architekten, also schon ein anderes Publikum. Da musste man schon etwas mitbringen, um dort akzeptiert zu werden. Das hat man meistens als 15-, 16-jähriger, pickeliger Proletarier nicht.
Das war 1981.
Ja, genau.
Ja. Weil, also diese Besetzung ist ja zerfallen irgendwie. Die haben eigentlich aufgegeben, weil zu wenig Interesse da war. Aber die Gruppe hat weiter verhandelt und 1978 einen Vertrag mit der Gemeinde Wien gekriegt, also wo der Verein, also einerseits ein Teil vom Haus ist Bezirksmuseum geworden, der andere Teil selbstverwaltet, aber kontrolliert und subventioniert von der Gemeinde Wien, eben in einem Verein, der immer genau kontrolliert wird. Der Streit um das Beisel, das hat sich eigentlich auch ein bisschen später entwickelt. Ich habe gehört, ich war ja da nicht dabei, dass das ein bisschen ungeschickt war von Leuten, die das Beisel vorher selbstverwaltet betreiben wollten. Die waren ein bisschen unfähig, haben nichts Gescheites gemacht. Und dann hat die Gemeinde Wien das an einen Privaten übergeben. Und da gibt es jetzt immer noch, der Konflikt besteht nur immer zwischen der Selbstverwaltung im Amelinghaus und dem kommerziellen Beisel. Da möchte ich ja nur sagen, die Burggartenbewegung war ja 1979. Die hat auch das Plenum im Amelinghaus durchgeführt und war unzufrieden mit der Situation. Das war einerseits das Beisel, andererseits die Vereinsstruktur, die halt doch so gewisse Hierarchien gehabt und darum ist im Herbst 1980 das Amelinghaus ein zweites Mal besetzt worden. Aber weil die Organisatoren im Verein waren alles Linke oder Linksradikale, aber halt die Vereinsmenschen. Aus der Diskussion ist eigentlich nichts rausgekommen. Das Amelinghaus hat dann so weiter bestanden. Und was du sagst, also für Jugendliche, wahrscheinlich war das damals schon ein Wickel zwischen den Burggartenbesetzerinnen, die sich dort im Plenum getroffen haben, und der politischen und sonstigen Struktur, die es dort gegeben hat. Ich bin ja seit 1979 in Wien und war bei der Burggartenbewegung dabei und ich war bei den Plenars dabei. Also das Amelinghaus war für mich damals nur so dort, wo man sich getroffen hat.
Und diese Besetzungen in den 70er Jahren, das ist also 1975 das Amelinghaus, 1976 die Arena. Das WUK war wann?
Das WUK ist ja nicht wirklich besetzt worden, das ist 1981 eröffnet worden.
Das heißt, in den 70er Jahren hat man eigentlich diese großen Gebäude teilweise, also mit der Arena durchaus Industriegebäude oder so, also oder ganzes Gelände. Und wie ist da von Seiten der Stadt zum Beispiel mit diesen Besetzungen umgegangen und wie hat sich das mit der Zeit dann verändert?
Ja, verändert. Es hat sich hin und her verändert. Aber da muss ich jetzt erst nur zurückgreifen. Am Anfang war der Kampf um Jugendzentren. Da ist ziemlich parallel gegangen von Jugend um Kampf um Jugendzentren, was ziemlich untergegangen ist, wirklich in die Bezirke, die halt gar nicht so politisch das gemacht haben, aber sie dort treffen wollten. Einzelne sind dann was geworden, wie in Floridsdorf. Einzelne sind Initiativen entstanden, die dann also im Amlinghaus getroffen haben. Aber so ab Mitte, also ab der Arena, hat sich die Forderung in die Richtung geändert, dass man Kultur- und Kommunikationszentrum gesagt hat. Man will jetzt nicht nur für Jugendliche was, sondern will Veranstaltungen, man will wohnen dort, man will politischen Aktivismus dort. Also das war halt nicht nur auf Jugend bezogen. Reaktionen der Gemeinde Wien, eine Phase, wo es auffällig oder massiv auf die Bewegungen eingegangen ist und Projekte zur Verfügung gestellt hat. Die Arena, das Besondere an der Arena war eben die bauliche Struktur. Das war ein riesiges Gelände mit 5, 7 Gebäuden, was von einer Mauer umgeben waren. Also manchmal wird es verglichen mit Christiania in Kopenhagen, also anders als alle späteren Objekte. Die Arena, es hat die Alternativfestwochen gegeben, wo auch schon die Gemeinde darauf eingegangen ist, so es genügt nicht die großen kulturellen Festwochen, sondern Alternativfestwochen. Und die haben von 1975 und 76 in der Arena stattgefunden. Haben sie wiederum Architektinnen und Künstlerinnen darum gekümmert, so Arena muss bleiben. Haben also eine Initiative schon vorher gehabt. Dann eben nach einem relativ berühmten Konzert am Naschmarkt.
Im Rahmen der Anti-Schleifer-Bewegung?
Genau, einerseits Anti-Schleifer-Bewegung, wo es gegen Übergriffe oder gegen die Brutalität der Ausbildner im Bundesheer gegangen ist. Aber es war als zweites, hat an diesem Ort, weil ursprünglich wollte die Gemeinde Wien ja eine Autobahn bis zum Karlsplatz bauen. Und darum ist der Karlsplatz also überdimensioniert von den Straßen her. Und das hat sich halt wegen dem Widerstand, also es war 1976 auch nicht mehr aktuell, dass die Autobahn gebaut wird. Also der Flohmarkt ist dorthin gezogen und da war schon klar, es wird weitergehen. Da war dieses Fest mit den Schmetterlingen und Kaif, so eine Kabarettgruppe, und die haben dazu aufgerufen, in die Arena zu gehen, dort das Fest fortzusetzen. Die Arena ist besetzt worden. Es war ein Hin und Her mit der Polizei, die das dann akzeptiert hat. Die Gemeinde Wien hat es auch akzeptiert, dass Gas und Strom nicht abgetragen worden ist. Und es war so, dass halt alle möglichen Veranstaltungen, die FÖJ, das waren reformkommunistische Gruppierungen.
Genau, die Freie Österreichische Jugend hat es geheißen.
Freie Österreichische Jugend hat eine Veranstaltung mit dem Peter Brückner dort abgehalten. Mhm. Die berühmteste ist der Leonard Cohen, hat in der Stadthalle gespielt und ist am Abend noch in die Arena gekommen. Da erzählt mir ein Bekannter immer, alle, die so tanzen, haben Leonard Cohen so super gehört in der Arena und nicht wissen, dass er nur 3 Lieder gespielt hat, war nicht dort. Aber das habe ich alles nur gehört. Die Gemeinde Wien hat dann ein Ersatzobjekt angeboten. Also die Arena sollte verbaut werden oder ist auch verbaut worden für ein Textilzentrum, also ein kommerzielles Textilzentrum. Und die Gemeinde Wien hat dann in der zweiten Hälfte Druck auszuüben. Die Medien waren nicht mehr so positiv. Es ist über die Grätze geredet worden, dass die Sache also Probleme bereitet.
Sodom und Gomorra quasi.
Die Nazis haben es überfallen, es hat öfter Razzias gegeben wegen Drogen.
Walter, ich meine, du hast dir das auch ein bisschen angeschaut, gell? Wie war das so mit der Gemeinde Wien und den Reaktionen oder auch der bürgerlichen Presse?
Man hat den Eindruck, dass die bürgerliche Presse ja am Anfang nicht die Bewegung gleich verdammt hat. Also das dürfte durchaus so ein wenig entweder ein Anti-SPÖ-Reflex auch gewesen zu sein. Auf der anderen Seite war, glaube ich, auch die ÖVP zu einem bestimmten Zeitpunkt, diese Buseck-Ära, auch ein ein Versuch, ein liberaleres Klima in der Stadt einzuführen.
Die bunten Vögel.
Die bunten Vögel, genauso. Ein bisschen offener, es gab so Pläne, es gab so Ideenmärkte.
Aber die dann besetzt sich von der Burggartenbewegung in der Vorhaushalle.
Genau. Also es war halt nicht mehr so, auch natürlich unter Kontrolle der ÖVP konnte es passieren, wenn es aber, sagen wir mal, etwas überbordende Forderungen gestellt wurden, war schon wieder auch Schluss bei der ÖVP. Also da war natürlich, die Eigentumsverhältnisse mussten gewahrt bleiben, also auch insbesondere die Immobilienspekulation. Aber die Bundes-SPÖ hatte ich den Eindruck, dass die schon etwas liberaler war als die Wiener Stadt-SPÖ. Also die Wiener Stadt-SPÖ hat wirklich so ihre Immobilien- und Stadtpläne-Ziele ganz streng verfolgt. Also auch mit dieser Autobahn, das ist ja auch im Grunde eine alte Otto-Wagner-Idee, so auch diese Magistralen quer durch die Stadt zu schlagen und dort halt die Wirtschaft zu fördern und dort halt eine moderne Stadt zu errichten. Und da war die Bundes-SPÖ, hatte ich den Eindruck, mehr schon interessiert daran, hallo, da sind Jugendliche, da gibt es neue gesellschaftliche Anforderungen und Fragestellungen, einfach nicht nur drüber fahren, während die Stadträte in Wien ja wirklich.
Aber das gilt für die 70er Jahre.
Ja, ja.
Die 80er Jahre war es ja ein bisschen
anders. Genau, da kippt es dann wieder. Also da merkt man auch so den neoliberalen Zug auch in der SPÖ. Also da ist immer Schluss mit lustig. Aber in den 70er Jahren noch ein wenig versucht dieser Modernisierung, der Liberalisierung. In der Stadt Wien, das war ja auch, darum auch meine Schwester in der Burggartenbewegung, wir sind ja mit der Brigitten aufgewachsen, es war ja nicht möglich, im Augarten am Rasen zu sitzen. Da war ja immer ein Parksheriff, wahrscheinlich so ein ehemaliger Kriegsveteran, nehme ich mal an, und der hat seine Runden dort gedreht und hat die Leute wirklich dort zusammengestaucht und gefaltet, falls die am Rasen saßen. Also man musste zum Burggarten hin, quer durch die Stadt und dort diesen Mikrorasen besetzen. Und dann kam der Stadtrat, der damalige, hat noch gesagt, wieso geht's nicht in den Wienerwald? Da habt ihr ja viel mehr Platz. Also stört's nicht das schöne Barockensemble. Also muss man sich mal vorstellen, wie auch damals die SPÖ Wien in den 70er und 80er Jahren aufgestellt war.
Ja, Fuzzi, du beschreibst aber auch, und das fand ich irgendwie sehr spannend, einen grundsätzlichen Unterschied zwischen sowas wie dem Ammerlinghaus, der Arena, dem WUK oder so, und auf der anderen Seite der Gassergasse oder halt auch Besetzungen im Wohnraum quasi, also wo es wirklich um Häuser geht. Du nennst es dann zum Beispiel, dass das Letzteres war ein Stachel in der Normalität, weil das eine waren sozusagen Kulturprojekte, wo man vielleicht auch drauf eingehen konnte, und das andere, da ging es aber da natürlich auch um die Eigentumsordnung an sich.
Nein, ich glaube, das lasse ich nicht so eindeutig trennen. Auch wenn ich vielleicht in dem Artikel gekommen so geschrieben habe. Es waren auch, also viele Sachen sind irgendwie immer aus der Besetzung gekommen. Ich möchte nur einmal zurück zur Arena, wie das ausgegangen ist.
Ja.
Also das Plenum war ja jedes Mal wer anderer, hat dann entschieden, dass abgezogen wird. Es ist auch entschieden worden, man nimmt die kleinere Arena, den Inlandschlachthof, nicht, das ungefähr ein Drittel der Fläche ausmacht. Eine Gruppe hat aber darauf geschissen und sie trotzdem in den Inlandsschlachthof genommen und ist toleriert worden von der Gemeinde Wien. Und im Zuge der Jugendunruhen, zu denen wir dann nachher noch kommen werden, 1981 legalisiert worden. Ich schreibe von einer 1981 Jugendbewegung, die in ganz Europa war und eben in Wien auch. Angefangen mit dem Burggarten, wobei es darum gegangen ist, eben den Rasen zu benutzen, und daraufhin, wie die Polizei gekommen ist, ist halt jeden Samstag im Burggarten gegangen, provozieren die Polizei und sie wieder wegjagen lassen. Da waren zeitweise Hunderte bis Tausende. Das bekannteste war, dass die Nina Hagen auch auf eine Burggarten-Demo gegangen ist. Diese Gruppe hat sich weiter beschäftigt, hat kämpft um ein Kommunikationszentrum, hat eben den Ideenmarkt in der Vorhaushalle von der ÖVP besetzt. Und da haben die Hausbesetzungen angefangen. Es hat sich ein Häuserrat gebildet, wo ich auch dabei war, die sich Objekte angeschaut haben und geplant hat. Das war jetzt innerhalb dieser Szene, die vom Burggarten hergekommen ist. Und ich war halt ein bisschen ein älterer Sponti und auch dabei. Eben ein Häuserrat, und da sind Häuser besetzt worden zu dieser Zeit. Der 1. März ist entstanden, eine Gruppe hat vorbereitet, ein leerstehendes Haus am Judenplatz zu besetzen. Vorher ist mit Sprayen, Flugblätter, Plakate ohne Aktionseinheit, wie sonst die Linke war, mobilisiert worden ist zu einer Demo, damit man dann zum besetzten Haus hingeht. Und daraus ist dann dieser berühmte 1. März entstanden, wo ich in meinem Buch schreibe, das war das erste Mal seit 1975, wo Widerstand geleistet und wo ein paar Scheiben kaputt gegangen sind. Also wo wirklich, es war also zum Beispiel beim Ideenmarkt haben die Medien auch von Krawalle und Straßenschlachten geredet. Wir haben uns natürlich bestätigt gefühlt, aber in Wirklichkeit war das nichts anderes, als dass wir durch die Stadt gejagt worden sind.
Sag Walter, du hast da was dazu zu erzählen, oder?
Ich war ja bei diesem 1. März ja auch dabei. Eben als 16-Jähriger hatte ich natürlich politisch wenig Ahnung. Es war eher so was halt Anti-Autoritäres und die verkrusteten Strukturen in Wien und vor allem auch aus dem Schulbetrieb, aus diesen sehr autoritären, eine Gegenposition halt zu entwickeln. Und diese Demo war ja im Grunde total harmlos. Also es war so ein Katz-und-Maus-Spiel zwischen Polizei und den Demonstrantinnen, so quer durch die Stadt, aber ab dem Schwedenplatz ging es dann wirklich zu. Also da wurden die Leute eingekesselt und da fing wirklich eine Prügelorgie an. Also die Polizei hat dort wirklich mit hoher Intensität und mit großer Gewaltbereitschaft, also die Demonstration wirklich dort zusammengeschlagen. Wir wurden dann auch.
Und du wurdest dann auch hops genommen, oder?
Ich wurde auch hops genommen, genau. Also ich gehörte zu diesen 100 Auserwählten, die in die Liesel verbracht wurden. Und da gingen die Prügeleien weiter. Also das war nicht, da war die, also die uniformierte Polizei war dort wirklich außer Rand und Band. Und da wurde auch in der Liesel eben weitergeprügelt, wobei man auch ein bisschen Unterschied machen muss zwischen den uniformierten Polizisten und den Kriminalpolizisten. Weil die Kriminalpolizisten waren in der Liesel bei dem Verhören unter Anführungszeichen relativ okay. Also die haben dann so die Leute gefragt. Hallo, waren und Sie sicher dabei oder so? Also von dem her, ja.
Und wie hast du dann die Zeit selbst erlebt, also drinnen?
Ja, drin war es halt so eine halbe Nacht im Gefängnis, in einer Zelle, völlig überfüllt, auf einer Matratze sitzend, die ziemlich hart war, aber nicht aufgrund der Fülle, glaube ich, sondern eher aufgrund der Oberflächenbehandlung von den Vorinsassen. Und mein Vater hat mich dann irgendwann einmal abgeholt und ja, also es war halt ein Erlebnis, meine letzte Nacht, also in der Liesel. Historisch wurde das noch auch belegt.
Hast du ein Verfahren gekriegt?
Nein, habe ich nicht gekriegt. Mein Vater hat einen Bettelbrief an den damaligen Innenminister Erwin Lanz geschrieben, so: Der Bub ist doch eh lieb und brav, bitte nichts tun. Und der Erwin Lanz hat dann recht in einem paternalistischen Ton, aber dann doch gesagt, ja, also im Falle, immer für den Angeklagten, wenn man ihm nichts nachweisen kann, aber er soll halt besser aufpassen auf seinen blöden Buben.
Aber was war denn Vergehen?
Das Vergehen war vor allem, dass ich halt fotografiert habe. Also das war der große Fehler. Also da haben sich die Polizisten sofort auf mich gestürzt, haben den Film aus der Kamera gerissen, also vielleicht wie im Film, und haben mich dann noch beim Abführen gefragt, ja, wer dich? Also das war so richtig so der Aufruf, tu was, damit wir auf dich einprügeln können. Aber nachdem ich eh so brav und lieb habe ich keinen Muxer gemacht.
Also dafür bist du aber selber fotografiert worden, oder?
Dafür bin ich selbst fotografiert worden. Ja, in der Kronenzeitung war ich dann abgelichtet, so als Demonstrant, also leider nur von hinten. Also man sieht mich da eingekeilt.
Nur von hinten.
Ja, eingekeilt zwischen zwei Polizisten mit meinem finnischen Pullover, den ich beim Lord Rieger in der Klosterneuburger Straße damals gekauft habe. Ein grässlich kratzendes Ding. Und meine Mutter hat mir das dann eingerahmt, so eine Mischung von Stolz und Warnung, also auf die Art so: Bub, pass bloß auf. Auf der anderen Seite, er hat es endlich in die Kronenzeitung geschafft. Also.
Aber kommen wir zurück zum 1. März 1981, beziehungsweise was hat das dann bedeutet? Also wie war die Entwicklung?
Also einerseits, die Hausbesetzungen sind dann weitergegangen am 1. Mai Windmühlgassen, 23. Mai eine weitere Besetzung. Wobei jetzt, erzähle ich auch eine Anekdote, ich war ja im Häuserrat und viele Leute haben sich schon angeschaut, das Haus passt für uns und das Haus passt für uns. Also ich weiß auch, wir haben ein Haus in der Strozigasse gehabt, aber es war schon klar, die Polizei räumt jedes Haus gleich. Also wir dann nicht besetzen. Aber nach der Räumung in der Gutenberggasse sind wir dann von einem Haus, das schon angeschaut, also da haben wir ja schon geschaut, wie man reinkommt, sind wir reingegangen, Transparente rausgehängt, und dann gewartet, bis die Polizei kommt. Vielleicht ein paar Sachen auf die Straßen geschmissen auch noch. Und es war dann das Problem, nach einer Zeit ist die Polizei schon gar nicht mehr gekommen. weil es gewusst hat, das waren Scheinbesetzungen. Dann haben wir Parolen geschrieben, 133, 133, damit endlich die Anrainer die Polizei rufen.
Und haben Sie es gemacht?
Ja, ich weiß es nicht mehr genau. Es war einfach in einer letzten, kann ich mich erinnern, sind wir gestanden und niemand ist gekommen. Am Anfang sind sie noch.
Stell dir vor, ein Haus wird besetzt und die Polizei kommt nicht hin.
Eigentlich wolltest du mich fragen in der Gemeinde Wien. Also es war zum Beispiel so, dass eine Abordnung der Gemeinde Wien nach Zürich gefahren ist, um zu besprechen, was kann man tun, damit diese Bewegung nicht so groß wird, weil eben Zürich brennt und Berlin und alle möglichen. Es war eine Zeit von Jugendkrawalle in Europa. Und daraufhin hat auch die Gemeinde Wien Projekte zur Verfügung gestellt. Es hat eben sowohl eine Arbeitsgruppe, also eine Gruppe gegeben für die Gassergassen und für das WUK, die schon, also gerade das WUK hat schon seit 1979 existiert und wollte das WUK irgendwie erreichen und motiviert durch die Krawalle hat die Gemeinde Wien angefangen, diese Zentren zur Verfügung stellen. Also die Arena legalisiert, das WUK und eben die Gassergassen im 5. Bezirk. Und im WUK, so schreibe ich das, ich war da selten dort, das waren eher die Alternativen, die Braven, die künstlerisch Aktiven und in der Gassergassen, so wie ich zuerst gesagt habe, die Punks und Anarchos. Wobei man dazu sagen muss, die Punks gibt es seit 1977, aber es war eine relativ kleine Gruppe von vielleicht nicht einmal 100 Leuten, die zwischendurch in Jugendzentren ein Konzert gemacht haben, einmal im Metropol untersagt und dann auf der Straße Wickel gehabt. Und die Gaga war das erste Mal, wo regelmäßig sowohl Proben wie Konzerte stattgefunden haben von sehr vielen Gruppen, die manchmal nur ein paar Wochen bestanden haben, aber andere wie die berühmteren Dead Nettles, die da entstanden sind.
Was siehst denn du für Gemeinsamkeiten und Unterschiede bei der BesetzerInnen-Szene in Berlin, Zürich, Wien?
Ich glaube, rezipiert haben wir genau das Gleiche. Also jetzt, was dort diskutiert worden ist, haben wir auch diskutiert. Auch die Aktionsformen, dass wir nicht diskutieren, sondern uns nehmen, was wir brauchen. Also es war da nicht so viel Unterschied, außer dass es nicht so viel war. Mhm. Und das ist relativ schnell gleich abgebogen worden ist, weil die Gemeinde Wien die Projekte zur Verfügung gestellt hat. Also einerseits die großen Projekte und als zweites ist ja dazugekommen, dass sie auch Hausprojekte oder Wohnungsprojekte vergeben hat, die damals Prekariumsverträge. Prekariumsvertrag hat geheißen, man zahlt keine Miete, nur Betriebskosten, aber man ist jederzeit kündbar. Und daraus sind eben Häuser entstanden, wie in der Corneliusgasse, das ist halt grand worden nach einem Jahr. Und dann andere Projekte sind entstanden, die heute nur Struktur bilden, eine alternative Struktur, wie die Rosalie Villa oder das Kinderhaus daneben. Was jetzt mit anderen Hausprojekten geworden ist, wie in der Myrtengassen oder Dornbacher Straße, das weiß ich jetzt nicht genau. Auf jeden Fall ist da was entstanden. Und es war eine Mischung aus der Bewegung und was die Gemeinde Wien gemacht hat, dass sie Wien wirklich verändert hat in die 80er Jahre. Und es war ja in andere Bereiche, nicht nur in diesem rein kulturellen Bereich, sondern von Mode bis Musik auch, wo jetzt das viel bedeutender geworden ist.
Und trotzdem gab es eine Veränderung im Laufe der 80er Jahre, vielleicht im Hinblick einer Radikalisierung, also Stichwort die Giedigasse.
Der Geronimo, das ist ein Autor aus Berlin, schreibt über die autonome Szene, The Making of. Making of, dass Strukturen waren, aber halt noch nicht so bezeichnet worden ist und meint halt Anti-AKW-Bewegung, Hausbesetzerinnenbewegung. Und ich glaube schon, so, ich war zwar schon ein bisschen älter und bei den Spontis dabei, aber so richtig die autonome Bewegung ist aus dieser Bewegung gekommen. Aus der Besetzerinnenbewegung, über die wir jetzt so viel geredet haben. Und die Gemeinde Wien hat was verändert. Die Demos sind eigentlich größer geworden in der zweiten Hälfte der 80er Jahren militanter ist, alles waren und trotzdem ist weniger erreicht worden. Dieses Agieren der Gemeinde Wien betrifft nur die erste Hälfte der 80er Jahre. Die Ägide ist eine besondere Situation, weil das waren zuerst einige wenige Wohnungen im Haus Ägidegasse, was belegt worden ist, und aber ein Großteil des Hauses schon abgesiedelt war und die anderen Wohnungen sind sozusagen illegal bewohnt worden. Und das hat sich dann zwischen 1984 und 1986 zu einem wichtigen autonomen Zentrum entwickelt, sodass die Gemeinde Wien, nachdem die letzten Prekariumsverträge gekündigt hat, nicht sofort gerannt hat, weil es war einfach schon eine zu etablierte Struktur. Auch wenn der ÖVP-Bürgermeister sich erst nicht aufgeregt hat, dass das da bei einem im Bezirk besteht. Ist aber dann im 1988 recht spektakulär dann doch geräumt worden. Da muss ich auch noch ergänzen, das habe ich jetzt vergessen, die Gildegassen ist neben dem Haus Spalowski-Gassen, die grenzen direkt aneinander. Und die Spalowski-Gasse war eines der ersten Projekte, was 1981 vergeben worden ist. Und nachher war das ein gemeinsames Projekt irgendwie, gemeinsam und nicht gemeinsam, weil es war sogar innerhalb der Ägide, was die Politfraktion gegeben und die Punkfraktion, die haben teilweise wenig miteinander zu tun gehabt. Und so waren eben in der Spalowski aus eine Künstlerinnenfraktion. Aber man hat schon versucht, das aus der Gemeinsamkeit zu sehen, insbesondere wenn es um eine Räumungsdrohung gegangen ist.
Und die Räumung selber, Walter, wie lief die ab?
Die Ägidegasse wurde ja auch hier mit äußerster Polizeibrutalität geräumt und da hat sogar der Verfassungsgerichtshof dann nachher ein Urteil gefällt, dass das überschießende Maßnahmen waren. Also wenn von dieser Seite das einmal kritisiert wurde, kann man sich mal vorstellen, was sich da abgespielt hat.
Ja, da kann ich genau erzählen. Es ist nämlich darum gegangen, eine Gruppe ist ausgezogen aus der Spalowski-Gasse und die Magistratsabteilung hat gesagt, jetzt besichtigen wir die Wohnungen, schauen, was da machen. Wobei indirekt hat man schon gehört, es geplant, die Spalowski-Gassen abzureißen. Aber die Spalowski-Gassen ist verteidigt worden. Also dieser Magistratsbeamte mit der Polizei hat nicht eindringen können. Es war dann so, dass die Verteidigerinnen der Spalowski-Gassen sie über Holzbalken in die Ägidegassen zurückgezogen haben und dann die Holzbalken abgeschmissen, damit die Polizei nicht folgen kann, nachdem sie das Haus gestürmt haben. Der Abriss der Spalowski-Gassen hat sofort begonnen. In der Ägidegasse war dann eine Hausdurchsuchung, um die Gewalttäter aus der Spalowski-Gasse festzumachen. Das Plenum hat dort beschlossen, wir leisten keinen Widerstand, wir ziehen uns in den obersten Stock zurück und bleiben gewaltfrei. Die Räumung war dann, dass mit Bagger das Haustor eingedrückt worden ist, die Polizei das Haus erobert und dann die 60 Personen, die noch da waren, über die Stiegen runterbrüllt haben. Also Bekannte von mir hat gesagt, sie war nachher ganz blau. Wie sie im Gefängnis war, sie waren im Frauenabteil, da haben die anderen Frauen gesagt, bringt sie einen Arzt, wie die ausschaut. Und es war so, es war ausgemacht Aussageverweigerung und genau aus dem Grund gibt es keine Verurteilungen aus der Ägidegasse. Wie auch ähnlich bei der Räumung der Gassergassen waren die einzigen Verurteilungen die nicht Aussageverweigerung gemacht haben. Weil es natürlich niemanden nachweisen haben können, dass die Person an der Verteidigung der Spalowski-Gassen dabei gewesen war. Und der Block war zwar zerniert, also, aber es sind Leute aus- und einkommen. Also ich weiß konkret von zwei jungen Leuten, zwei 16-Jährige, die sonst gar nicht politisch was mit der Ägide zu tun gehabt haben, nach der Räumung der Spalowski nur reingekommen.
Aber da warst du jetzt nicht dabei, Walter, oder?
Da war ich nicht dabei.
Da warst du ein bisschen älter
schon. Ja, das ist also. Also ich war ja immer brav. Also. Aber dann hat offensichtlich auch die Bewegung ja auch gelernt, weil bei dieser Räumung zum Beispiel von der Pizzeria Anarchia Das war ja wirklich ein Höhepunkt polizeilichen Eingreifens. Das ist ja, ich glaube, da sind sie fast mit 1000 Mann gekommen.
1700.
Und ich muss sagen, ich war zu der Zeit eben in Niederösterreich und ich habe weit und breit keinen Polizisten gesehen. Also ich glaube, die haben Polizisten aus dem ganzen Land zusammengezogen, damit sie das zusammenbringen.
Vielleicht weil da gibt es dann so eine Punkgruppen, nicht sehr bekannt, wo es geheißen, 1700 Bullen gegen 17 Punks.
Ja, und sogar mit Panzer sind sie aber, glaube ich, herangerückt und haben sie überhaupt niemanden erwischt. Oder, also da war ja auch keine Verurteilung, beziehungsweise also
sie das war es in Wirklichkeit nicht, wie es mit Verurteilungen war.
Ja, aber,
nein, natürlich haben sie Leute festgenommen.
Ja, aber wie schon gesagt, 1700 gegen 17, also das Verhältnis.
Ich weiß nicht, ob 17
ja,
waren.
Aber ungefähr ist das Verhältnis, war ungefähr, ja.
Ja.
1 zu 100.
Das war 2014.
Ja. Wie hat sich denn die Szene entwickelt von 1980er Ägidegasse bis 2014? Pizzeria, Anarchia?
Nach der Räumung der Ägidi war ziemlich klar, Hausbesetzungen funktioniert nicht. In der Übergangsphase 1989, 1990 war die KPÖ verunsichert natürlich. Und es war die Idee, man besetzt ein weitgehend leerstehendes Haus der KPÖ, eben in der Wielandgasse, die Wielandschule, weil die trauen sich nicht so schnell räumen. Die ist besetzt worden, das Ernst-Kirchweger-Haus. Und es war gerade so ein Umbruch in der KPÖ mit Silbermeiers Sohn, haben kurz bevor sie sich zurückgezogen haben, einen Vertrag mit den Besetzerinnen gehabt. Es war immer ein konfliktreiches Verhältnis mit der KPÖ, was sie zugespitzt hat dann 2004. Die KPÖ ist eine für österreichische Verhältnisse, also für eine linke Gruppen reiche Partei, weil sie mit dem Osthandel verbunden war. Und seit Anfang der 90er Jahre war ihr Besitz, ihr finanzieller Besitz eingefroren. Und 2003 hat die Treuhand bestimmt, dass das Geld nicht der KPÖ gehört, sondern der DDR und darum an die Treuhand überwiesen.
An den deutschen Staat?
An den deutschen Staat, genau. Und das war dann so eine Phase, da habe ich gesagt, ja, da war Tübi in der Krise, also ein Projekt, was gegeben hat. Frauenzimmer war in der Krise, IKH in der Krise.
Also Tübi also, bei der BOKU?
Ja, war halt so eine selbstverwaltete Struktur. Da hat es ausgeschaut, das ist völlig vorbei mit den Bewegungen. Und dann war ein Treffen von Projekten, die was machen wollen, zwei Jahre später. Und da waren auf einmal irrsinnig viele Gruppen, die was gemacht haben. Und so waren dann in die Jahre so 2004, also nach dem EKH oder um die EKH-Zeit bis 2011, mehr Besetzungen als in den ganzen 70er und 80er Jahren gemeinsam. Es waren natürlich die Punker-Hitten, das waren allein schon viel, weil die haben jedes Monat symbolisch ein Haus besetzt. Und das bekannteste war dann eben im Herbst 2011 im Zusammenhang mit der großen Bewegung, also Arabischer Frühling, Spanien, Griechenland, bisschen in Österreich, wo sie zum Beispiel spanische und griechische prekär Lebende auch was machen wollten, ist dann wieder zerfallen. Aber in dieser Bewegung, in diesem Zusammenhang ist Epizentrum besetzt im 7. Bezirk in der Lindengassen, war ein relativ großes Haus, so ungefähr wie Swug oder ein bisschen Ghana. Und das hat 3-4 Wochen funktioniert, war eine interessante Struktur. Und genau das wollte ich nämlich erzählen, wo ich persönlich so den Unterschied gemerkt habe. Es war total offen. Ich war ja nicht mit sozial eingebunden in die Szene, die da besetzt hat. Aber das war offen, man hat hingehen können. Während wir in die 80er Jahre, was natürlich mit der Bedrohung durch die Polizei zu tun hat, aber nicht nur. Es war schon ein bisschen Paranoia, also wir gegenüber neuen Leuten sowieso total abgrenzend waren. Dann eben die berühmte, wir waren die Linken hinter der Stahltür. Wir haben eine extra Stahltür. Das EKH ist auch sehr bekannt für Stahltür. In den 90er Jahren kann ich mich noch erinnern. Machst was aus im EKH und kommst natürlich nicht rein. ein kleiner Rest ist eben die Pizzeria. Das war ja ein relativ kleines Gebäude mit einem Pizzaofen drinnen, wo es gute Pizza gegeben hat, waren die richtigen Leute am Ofen, echter Steinofen. Und das war nämlich so, dass da der Vermieter in die Bankerhütten gegangen ist und gesagt, Punks, ihr kennt da einzigen bei mir. Und der Vermieter hatte es eigentlich gehabt, um die Altmieter hinauszudrängen. Und aus der Situation haben die Besetzerinnen, die gesagt haben, sie bleiben drinnen, einen wirklich guten Stand in der Öffentlichkeit. Dass sogar der Richter, er hat gesetzmäßig urteilen müssen, aber sogar der Richter eigentlich sympathisiert hat mit denen, weil so klar war, der Vermieter macht, holt sie eine, um die anderen rauszuhauen, und dann bleiben wir die und arbeiten mit denen zusammen. Und also aus dem Grund hat sich der Prozess ziemlich gezogen. Also Ende 2011 ist besetzt worden und im Sommer 2014 eben recht spektakulär mit Polizeipanzer geräumt.
Da kommen wir vielleicht ein bisschen zu der Frage, also du beschreibst ja sehr schön, dass deiner Meinung nach Hausbesetzung so ein neuer Typus der sozialen Organisationsform war, aber wo man halt versucht hat, sie aus dem Privateigentum und aus der staatlichen Kontrolle irgendwie zu ziehen. Sehe ich das richtig so? Also gebe ich dich da richtig
also
wieder?
Also für mich ist eine neue Form der Demokratie, andere nennen es Kommunismus. Ich sage, Basisdemokratie entsteht eigentlich irgendwie in alle sozialen Bewegungen, wo eine große Zahl teilnehmen kann. Und Hausbesetzungen waren, also zumindest vom Versuch her, auch basisdemokratisch. Es war ins Plenumsdemokratie, was versucht worden ist, was nicht immer gut funktioniert hat, aber als Konzept. Und ich sehe auch da sozusagen eine Perspektive der Organisationen und zukünftigen Gesellschaft da in dieser Selbstorganisation in basisdemokratische Strukturen. Und ich weiß, dass wir zum Beispiel in die 80er Jahre schon diskutiert haben, die Probleme der Basisdemokratie, also dass natürlich informelle Hierarchien entstanden sind. Die viel geredet haben, sind wichtiger geworden oder meistens nicht so dazugekommen. Und insbesondere mit der Geschlechterfrage ist viel diskutiert worden und versucht, das zu ändern in die Richtung. Also Frauen haben separat gewohnt und zugleich war es so, dass zumindest theoretisch die Idee der positiven Diskriminierung gegeben hat. Es hat alles nicht wirklich funktioniert, aber es war die Grundidee und die Versuche einer zukünftigen Gesellschaft da. Und insofern finde ich natürlich auch Hausbesetzungen nicht allein wichtig wegen dem, was sie im Stadtraum bewirken oder für den persönlichen Wohnraum, sondern auch aus Vorschein einer zukünftigen Gesellschaft, nicht kapitalistischen Gesellschaft.
Ja, ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort. Dem schließen wir uns gerne so an. Insofern können wir euch nur auffordern, besetzt Orte oder seht euch zumindest die Orte von Besetzungen an. Es verabschieden sich Andreas,
Walter
und
Fuzzi.
Wichtige Information.
Aus der langen Publikationsliste unseres Gastes zwei Publikationen, die einen umfassenden Überblick über die Geschichte der sozialen Bewegungen der letzten 50 Jahre in Österreich geben. Und wir bewegen uns doch, Soziale Bewegungen in Österreich, Edition Grundrisse 2004, downloadbar von www.grundrisse.net sowie Und wir bewegen uns noch zur jüngeren Geschichte sozialer Bewegungen in Österreich, Mandelbaum Verlag 2011. Einen ausgezeichneten Vergleich der Bewegungen in unterschiedlichen europäischen Städten bietet Andreas Suttner, Beton brennt, Hausbesetzer und Selbstverwaltung in Berlin, Wien und Zürich der 80er Jahre, Litt Verlag 2011. Bilderreich und umfassend wie die HausbesetzerInnen und Protestszene der 70er und 80er Jahre im Katalog besetzt Kampf um Freiräume seit den 70er dargestellt. Der Katalog erschien im Rahmen der gleichnamigen Ausstellung im Wien-Museum 2012, erschienen im Czernin-Verlag. Überhaupt die 70er und 80er Jahre, was sich in Wien kulturell so abspielte, beziehungsweise vor allem in den Erinnerungen der damaligen ProtagonistInnen, kann man in der Falter-Publikation Idealzone Wien – Die schnellen Jahre 1978 bis 1985 nachlesen. Eine Einbettung in größere Zusammenhänge bieten die beiden Sammelbände, herausgegeben von Werner Faulstich, Die Kultur der 60er Jahre und weiters Die Kultur der 70er Jahre. In einem facettenreichen Panorama an Themen kann man hier die sozialen Bewegungen in gesamtgesellschaftliche Umbrüche einordnen. Beide Bücher erschienen im Wilhelm Fink Verlag. Wer sich über die Hysterie und Panik der öffentlichen Meinung und insbesondere bekannter kleinformatiger Medien ein Bild machen will, so bitte einmal den Song der Band Tradivabal, der Terrorprofi aus der BRD, anhören. Unvergesslich der Dialog zwischen dem imaginierten deutschen Anarcho-Agitator und Seppel, dem doofen Wiener. Fazit: Unsere sauberen lieben Buben und Mädchen sind nicht so. Sowas kann nur aus dem Ausland kommen, diesmal halt von den Deutschen.